Regeln versus Freiheit. Ich habe gerade Tennis gespielt mit einem meiner Tenniskumpels und danach hatten wir uns trotz Corona, es ist ja zulässig mittlerweile, sich zumindest wieder hinzusetzen und ein Bier zu trinken, haben wir uns hingesetzt und haben uns so unterhalten über den Elon Musk, dass er sich über sämtliche Regeln hinwegsetzt in Kalifornien und hier trotz des kalifornischen Staates angeordnete Verbote seine Produktion wieder aufnehmen will. Und da hat er halt gemeint, er regt sich da tierisch drüber auf, dass er sich über sämtliche Regeln hinwegsetzt, dieser Elon Musk. Und unmittelbar davor hatten wir gesprochen, wie ärgerlich es ist, dass wir jetzt unsere Tennishalle in unserem Tennisclub nicht bauen können, weil es irgendwelche Verordnungen gibt, die es uns jetzt nicht erlauben, die Bäume, die eben hier am Randbereich herumstehen, zu fällen, um diese Tennishalle zu bauen. Das heißt, die Tennishalle wird jetzt an einem völlig unsinnigen Ort platziert, wo es mittel- bis langfristig, also wenn man das Ganze im Gesamten betrachtet, eigentlich völlig unsinnig ist und mehr Schaden verursacht und Ressourcen verschwendet und überhaupt. Und jetzt kam ich halt auf die Idee zu sagen, okay, ich wollte mal überlegen, weil mir mehrere solche Punkte aufgefallen sind in der letzten Zeit, wo ich sage, okay, manchmal ist es fraglich, ob diese Regeln, die existiert, dass es fraglich ist, diese Regeln zu befolgen. Natürlich ist es so, dass letztendlich der Staat eine gewisse Ordnung aufrechterhalten muss, die dann dazu führt, dass alles diszipliniert und reguliert abläuft. Aber es gibt genug Beispiele, wo man eben sagen kann, es ist nicht ganz so eindeutig. Es ist immer, auch hier sind Entscheidungen schwierig zu treffen. Es ist nicht schwarz oder weiß eindeutig. Ja, ich kann andere Beispiele nennen. Ich habe einen anderen Kumpel, der setzt sich regelmäßig drüber hinweg über die Drohnenverordnungen. Er lässt seine Drohne überall steigen, über sämtliche Städte und riskiert es einfach, dass er theoretisch verhaftet wird. Das ist teilweise richtig gefährlich. Man muss zumindest das Risiko abschätzen, was man eingeht, wenn man sowas macht. Also wenn er hier die Drohne, ich weiß es von einem anderen Kollegen, der schon monatelang in der Türkei im Knast saß, weil er seine Drohne in der Türkei hat steigen lassen und in der Nähe war ein Militärflugplatz. Oder ich glaube noch nicht mal einen Flugplatz, sondern militärische Anlagen. Und die Türkei hat den tatsächlich gecasht. Klar, man kann sagen, okay, man wird ja gar nicht erwischt, wenn er die Drohne irgendwo hochlässt, an einem völlig anderen Ort. Kann man sagen, okay, ich kann mich darüber hinwegsetzen, weil mich zu cachen ist relativ schwierig. Ja, und Elon Musk setzt sich hier halt teilweise über, er setzt sich sowieso über Massenmeinungen hinweg. Ja, mit man braucht dieses enorme Rückgrat, um so einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Er hat ja letztendlich, kann sich auf die Fahne schreiben, dass er die Elektromobilität eingeläutet hat. Aber er macht ja auch lauter solche Sachen, die wirklich schwierig sind. Also, wo er sich über sämtliche Ratschläge oder Meinungen oder Ansichten hinwegsetzt. Ich meine, um ein SpaceX zu gründen, ein Raketenfertigungsunternehmen und nicht nur Raketenfertigt, sondern auch gleich noch mit SpaceLink tausende von Satelliten hochschießt und vielleicht sogar in den nächsten 20 Jahren Raketen zum Mars sendet und dort eine Base aufbaut. Ja, solche Sachen, da muss man unglaubliches Rückgrat haben, um sich um die ganzen Ratschläge nicht zu scheren, die einem an einen herangetragen werden. Ja, die teilweise auch relativ dominant vorgetragen werden. Sieh mein Fall mit meinem ja, also Professor Schittler, was ich da aufgeführt hatte. Und hier ist es halt auch so, dass er, oder wenn er Ratschläge gibt, einmal, ja, der Aktienkurs von Tesla ist mindestens bei 400 zu sehen. Die Aktien steigen wie verrückt. Die ganzen Shortseller müssen Notverkäufe durchführen und die Börsenaufsicht in Amerika maßregelt ihn. Ein paar Monate später oder jetzt ein halbes Jahr später sagt er, wo jetzt der Kurs bei über 1000 Euro ist. Er hat ja recht, ja. Er hatte ja damals recht, wo er gesagt hat, okay, der Kurs ist völlig unterbewertet und also wenn es noch weiterhin so fällt, dann privatisiere ich Tesla und ich habe genug Leute, die da einsteigen würden. Und ich glaube schon, dass er das hätte durchziehen können. Er hätte seine Kumpels bei Google und Peter Thiel und so, die haben schon einige Millionen oder Milliarden Zugriff auf einige Milliarden alle zusammen. Aber, oder jetzt, wo er sagt, der Kurs ist völlig überteuert. Ja, gut, dann ist natürlich die Frage, ob das einfach nur so aus einer Laune, ob das einfach ohne zu überlegen, also sagt, was er damit bewirkt, dass er damit jeweils ein Steigen oder Fallen der Kurse beeinflusst, wenn er als CEO hier sich äußert. Oder dass er auch etwas damit bezweckt, dass er sagt, okay, ich prügel die Kurse hoch und runter, wie ich Lust habe, um damit eine extreme Volatilität zu erzeugen, um Shaking out of the Weekends, also diesen Leuten, die nur drauf warten, kurzfristige Gewinne, Spekulationsgewinne mitzunehmen. Er möchte ja Leute haben, die langfristig an sein Unternehmen glauben und da 10 Jahre lang drin sind. Kann sein. Ja gut, jetzt ist die Frage in diesem Podcast geht ja mehr darum zu sagen, ist das noch legitim, sowas zu machen, sich über Regularien hinwegzusetzen und sich einfach zu äußern und zu sagen, ich lasse mir doch den Mund nicht verbieten von irgendwelchen Börsenaufsichtsbehörden. Ich sage, was ich denke und fertig. Ja, und das Beispiel mit unserer Tennishalle ist, muss ich sagen, da gibt es hier irgendwelche Leute, die irgendwelche Teilbereiche maximieren, indem sie sagen, okay, wir sehen nur unsere Bäume, es müssen so viele Bäume gerettet werden. Und wenn man diese Bäume hier fällt, dann muss man sie woanders wieder aufpflanzen. Das heißt, hier würden jetzt wahrscheinlich 100 Bäume gefällt werden. Und da muss man 100 Bäume pflanzen, damit ist, und weiß gar nicht wo, ich meine, ist ja dann fraglich, ob das irgendwie geht, aber die Kosten des Projekts explodieren ja dann. Gut, müsste man schauen, ob diese Regel irgendwie durchführbar ist. Tesla hat ja auch in Brandenburg jetzt wahrscheinlich 1 Million Bäume gefällt und da hat er einfach zugesagt, ja, wir pflanzen die irgendwo anders wieder auf. Aber es war ja lächerlich, das waren hier, war ein künstlicher Billigwald, der hier hoch, also eine Monokultur, die schon dafür vorgesehen war, nur für Streichhölzer oder für Pellets letztendlich gefällt zu werden. Und das war ja als Industriegrund. Und dann so ein Riesenprojekt zu blockieren wegen diesen Bäumen. Man muss das schon etwas differenzierter betrachten, ja. Und hier in Ehningen muss man jetzt sagen, okay, damit genauso wie mit Merkel, die hier aus der Atomkraft aussteigt, völlig überzogen, ja, also Vor allem völlig sinnlos, wenn dann daneben 100 Kilometer weiter in Frankreich weiterhin Kernkraftwerke betrieben werden. Ja, und man muss halt immer die Opportunitätskosten sehen. Wenn ich hier ein Kernkraftwerk stilllege, ist es vielleicht schon gut in Bezug auf diese nicht geklärte Entsorgung dieser Brennstäbe und so weiter mittelfristig. Aber ich meine, man muss halt sehen, auf der anderen Seite werden jetzt hier Regenwälder abgeholzt, weil sie hier Sojabohnen oder Mais anbauen in Brasilien und diesen Mais mit Schiffen dann zu Bioreaktoren nach Deutschland transportieren, damit die ihr regeneratives Ziel erreichen. Ich meine, das sieht jeder nur oder über irgendwelche Controlling-Vorgaben, ja, über irgendwelche Kennzahlen, die von Regierungs, also von Volksvertretern der Regierung letztendlich vorgegeben werden, die aber, wenn man es im größeren Maßstab betrachtet, völlig hirnrissig sind. Da muss man dann fragen, macht es wirklich Sinn? Irgendeiner stellt irgendwelche Regeln auf, die aber insgesamt komplett sinnlos sind. Und man kann sich letztendlich nicht an diesen demokratischen Prozessen beteiligen, weil es einfach viel zu langsam ist, wenn man sich an diese ganzen Regeln hält. Und dann sind irgendwelche, die deutsche Automobilindustrie, die manipulierend dann wieder eingreifen auf EU-Ebene und mit ihrem über, wie nennt man das nochmal? Über Lobby, genau, Lobbyarbeit, irgendwelche Leute bestechen und manipulieren und so weiter. Und da muss man dann auch sagen, ist es noch sinnvoll? Oder siehe Berliner Flughafen, eine totale Lachnummer, wo man irgendwann mal wirklich in Frage stellen muss, ob Demokratie wirklich der richtige Weg ist, wenn man im Gegenzug sieht, solche wie Singapur, wo auch eine Art Patriarch hier das vorangepusht hat und einfach zentrale Entscheidungen gefällt hat. Oder in China, Präsident Xi, der hier schalten und walten kann über Jahrzehnte hinweg und zentral das vorgibt. Und wo einfach China hat in der Zeit, in der Deutschland noch nicht mal einen Flugplatz fertiggestellt hat, haben die 10 Flugplätze mit einer Kapazität, die ein Vielfaches von dem Flughafen von Berlin leisten können, durchgezogen. Da muss man halt sagen, okay, letztendlich muss man es pragmatisch sehen. Welches System Erfolg hat, ist letztendlich das, was gewinnt. Und ja, man sieht ja, wo man hinkommt, wenn man sich an die jeweiligen Leute hält, die irgendwelche Regeln vorgeben. Siehe hier Nationalsozialismus, haben wir auch. Da ist dann auch die Frage, soll man wirklich diesen Regularien folgen, wenn es heißt, ja, wir kriegen jetzt vor, jetzt bauen wir hier Konzentrationslager, jetzt bringen wir die ganzen Ukrainer alle um, weil das irgendwie eine minderwertige Rasse sind, obwohl die eigentlich mit Deutschland mitziehen wollten. Der Hitler, der teilweise hatte ab und zu mal Lager richtig mit seinen Befehlen und seiner Einschätzung, aber zum Großteil hat er total schwachsinnige Anordnungen gegeben. Da braucht man ja nur sein Buch Mein Kampf lesen und sagen, okay, es ist fragwürdig, ob man so einem wirklich blind folgen sollte oder dann einfach sagen muss, nein, mache ich nicht mit. Oder ich war jetzt hier beim Friseur, bei meinem Friseur und habe Haare schneiden lassen. Dann hat er sich tierisch aufgeregt wegen den Corona-Anordnungen und wegen Impfpflicht und so. Auch hier muss man das differenzierter sehen. Sagen, ja, er hat gesagt, er wandert aus, wenn das kommt, eine Impfpflicht. Er lässt sich nicht dazu verdammen. Ja klar, die werden es dann ein zwar nicht die Leute dazu zwingen können, aber dann werden halt die Rahmenregeln so sein, dass dann die Kinder, wenn sie nicht sich impfen lassen, nicht mehr in den Kindergarten gehen dürfen, nicht mehr in die Schule gehen dürfen und letztendlich wird man dann gezwungen, das durchzuführen. Ist auch hier differenziert zu sehen. Oder Amerika sagt, wir fallen im Irak ein. Und alle Häftlinge, hecheln hinterher. Die Merkel damals hat nicht das Rückgrat gehabt, und zu sagen, nein, wir machen das nicht. Der Schröder schon, muss ich sagen, fand ich gut. Wenn er sonst auch teilweise Auftritte hatte, wo man sagt, okay, da ist auch irgendwas schief gelaufen, ja, also bei seinem letzten Auftritt. Beim Duell mit der Merkel, da hat er schon einen sehr merkwürdigen Auftritt hingelegt. Aber das muss man ihm anerkennen, eher gegen Blair, jetzt weiß ich gar nicht, war das überhaupt, also jedenfalls, er hat gesagt, nein, wir machen da nicht mit, wir fallen nicht in Krieg ein, und der Blair ist schön hinterher gedackelt. Das, was der Bush gesagt hat, hat er ausgeführt. Wir waren da, der weiß gar nicht, wer. Ja, also jedenfalls, Deutschland hat nicht mitgemacht im Irakkrieg. Und ja, da kann man dann immer in unterschiedlichen Ebenen sehen, wo. Oder wenn es heißt, es gibt hier bestimmte Kartellregeln. Und wenn man aber merkt, okay, das ist hier Race to the Bottom, praktisch Gefangenendilemma, die mörderische Konkurrenz, letztendlich die Firmen machen sich alle gegenseitig kaputt mit weil sie stufenweise Deckungsbeitragsrechnungen machen und dann alle nur Teilbereiche ihrer Fixkosten zum Schluss nur noch decken können und dann mittelfristig alle Insolvenz anmelden. Ja, auf der einen Seite war das war jetzt bei uns, weshalb wir letztendlich als Firma untergegangen sind, weil einfach zum Schluss die Preise völlig kaputt waren. Ja, und dann gibt es wieder solche Riesenmoloche wie Amazon, wo man dann klar sagen kann, weltweit gibt es nur Amazon und Alibaba. Ja, aber letztendlich hat Amazon mittlerweile eine unglaubliche Marktmacht und macht praktisch den ganzen Handel kaputt in ganz Deutschland, in ganz Europa. Ja, und es gibt nichts Vergleichbares. Wie kann sowas sein? Ja, es ist. Man hat es dann letztendlich gar nicht im Griff. Und es ist eben nicht so easy. Und hier mit diesem Fall, wo ich sage, in Ehningen, wo irgendwelche Leute nur ihre Bäume sehen und letztendlich aber einen riesen Schaden verursachen, weil dann letztendlich diese Halle nicht gebaut werden kann, müsste man auch, oder beim Umzug hier Bau Stuttgart 21, wo dann der Juchtenkäfer, wo es dann nachher hieß, der Abtransport jedes einzelnen Juchtenkäfers hat 1000 Euro gekostet. Völlig verrückt. Ja, man muss dann irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, sind das irgendwelche Stielblüten, die dann völlig unsinnig sind? Und man muss doch oder auch hier, meine Meinung zu Rechtsanwälten ist ja hinlänglich bekannt mittlerweile, dass ich die, und Richter sowieso, die super Oberpfeifen, also das ist die Krönung. Rechtsgelehrte halte ich zum Großteil für Pfeifen, aber die allergrößten Pfeifen sind meistens die Richter, die dann größenwahnsinnig teilweise Auftritte hinlegen und schwierigst. Und die sich dann befassen mit irgendwelchen Teilbereichen und sich dann ergötzen meinen, sie müssten jetzt hier ihren großen Auftritt hinlegen. Aber die großen Dinge, die werden dann nicht verfolgt. Ja, klar kann man sagen, man muss schon aufs Prinzip achten. Aus Prinzip muss man die Sachen verfolgen. Und wenn man da hier nachlässt, dann würden ja die Leute alle machen, was sie wollten. Ja, aber und dann gibt es halt Leute, die sich über alles hinwegsetzen können, weil sie die Macht haben. Und weil sie an irgendwelchen Positionen sind. Und ich finde halt, wie zum Beispiel der Ting im alten Germanien, ja, da war klar, der hat entschieden und da muss man, wenn man sich etwas zu Schulden kommen ließ, dann wusste man, man legt praktisch das Risiko ist, dass man sich der völligen Willkür letztendlich aussetzt, ja. Und diese Annahme, es würde alles mit rechten Dingen zugehen, vor Gericht und sonst wo, und es gäbe klare Trennung, schwarz und weiß und richtig und falsch und so weiter, vor diesem Gedankengut sollte man sich lösen und eben wissen, alles ist sehr schwammig im Leben und es lässt sich nicht so eine klare Trennlinie ziehen, 1 oder 0. Und der Ting hat halt damals ab und zu, so haben wir dem versehentlich die Hand, er war gar nicht schuld, ja gut, es muss halt weiterleben, nur mit einer Hand, ja. Da wurde halt mehr mit dem Daumen so drüber gepeilt, ja, ab und zu hat es halt mal auch einen Falschen getroffen. Aber ist es heute anders? Es ist genau das Gleiche. Und auch mit diesen Entscheidungen. Man kann sich für die jede Entscheidung sich irgendwie auch hinfummeln und sagen, ja, das könnte auch, man kann es auch anders sehen, man kann es auch genau gegenteilig sehen. Und ja, das meine ich halt mit, dass dann einer sich anmaßt, hier diese Regeln dann absolut durchzuboxen, das finde ich an sich schon schwierig. Ja, man sollte immer bei jedem Ding auch einen gewissen Ermessensspielraum haben oder einen, der über solche Fälle dann im Zweifel drüber schauen kann und sagen kann, okay, hier, das ist ein totaler Unsinn, was hier gerade geschieht. Hier, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, macht es durchaus Sinn, diese Halle dort bei diesen Bäumen hinzubauen und in dem Fall eben vielleicht Sonderregeln zu treffen. Oder hier Elon Musk, der hat halt dieses Rückgrat und ich finde es oft nicht dann honorierungswürdig, wenn man sagt, ja, ich verfolge die Regeln eiskalt, ich mache das oder sehr praktisch obrigkeitshörig, führe ich alles aus. Ich habe alle erschossen. Die mir aufgetragen wurden zu erschießen, habe ich alle schön brav erschossen. Ich habe dem Befehl Folge geleistet. Ja, oder wie Professor Schindler gesagt hat, ja, ich war ja nur an der Position, ich kann ja sowieso nichts bewirken. Wenn der Schremp mir solchen Schwachsinn aufträgt hier, dann habe ich das ausgeführt. Ich habe nur da, wurde ich tätig, wo mein Bereich auch war. Ja. Und bei mir war es halt so, ich habe die auch solche schwachsinnigen Anforderungen bekommen, halt in einem mittelständischen Unternehmen. Und ich habe dann halt diese Leute angegangen, die diese Fehlentscheidungen getroffen haben, die mir unmittelbar vorgesetzt, in dem Fall mein Vater, und habe gesagt, das ist totaler Schwachsinn. Ja. Und teilweise konnte ich mich halt nicht durchsetzen. Ja. Das ist dann immer auch eine Dilemmasituation im Zweifel, dass man dann seinen Job riskiert. Und viele, die dann halt die Klappe halten und sagen, nö, ich führe einfach nur meine Anweisungen aus und setze mich nicht darüber hinweg. Ja, sondern schau ganz genau. Jetzt hier der Kollege Nico Soika, ja, ist ein Starfotograf aus Tübingen oder Reutlingen in der Gegend, der sieht halt das Ziel. Er war jetzt im Flame Tower, wo war das? Flame Tower in, müsste ich jetzt schauen, auf seiner Homepage. Also ich habe es gerade auf seiner Seite gegoogelt. Baku war er da, in Aserbaidschan. Das ist noch hinter der Türkei, oberhalb vom Irak, Iran. Also oberhalb, an der westlich vom Kaspischen Meer. südlichster Zipfel von ehemalig UdSSR, also. Und da hat er sich auch hinweggesetzt und er hat die Flame Towers in Aserbaidschan, er hat er umflogen mit seiner Drohne. Und es hat vorher noch gesagt, bevor er dorthin gefahren ist, dass eigentlich in Aserbaidschan und Baku es total verboten ist. Es gibt ein paar Länder, ich glaube 4 Länder, wo Drohnenfliegen komplett verboten ist. Und dazu gehört eben auch Aserbaidschan. Und was war? Sein Film wurde sogar im Fernsehen letztendlich gesendet von Aserbaidschan. Haben sie diesen Bericht von ihm und waren total stolz auf ihre Flame Towers, ja, weil dort ist ja alles relativ weit noch zurück im Vergleich zum Westen. Aber diese Flame Towers sind schon ein super, super modernes Gebäude. Ja, und auf einmal hat er damit sein Ziel erreicht. Er wollte halt einen coolen Film machen. Und es wäre halt nicht realisierbar gewesen, wenn er da ewig Anträge gestellt hätte und so weiter. Er hat halt auch hier mit dem Daumen drüber gepeilt und abgewägt, abgewogen die Vorteile, die Nachteile, die Risiken und hat dann eben nicht so paragraphentreu das Ganze durchgeführt. Das will ich halt damit sagen, dass man zumindest ge sich Gedanken machen sollte über solche Sachen und nicht einfach, es ist nicht so einfach nur Regeln befolgen. Ja, man muss immer noch mal drüber denken und manchmal muss man auch Regeln brechen, wenn man etwas durchdrücken will. Oder auch, wenn man diese Regeln ja, im Mittelalter oder die Inquisition irgendwelche Regeln aufgestellt hat, die völliger Schwachsinn waren und dann Leute einfach aufgeknüpft wurden, verbrannt wurden, gesteinigt und sonst was. Ja, oder in manchen Staaten, wo es übertriebene sexuelle Regeln gibt, ja, in Bezug auf Genitalverstümmelung und so weiter und alle ziehen das durch, jahrelang, keiner muckt auf und macht Sachen, wo man sagt, sag mal, haben die noch alle Tassen im Schrank? Völlig verrückt. Und da gibt es genug Beispiele. Die katholische Kirche auch, die Sachen durchdrückt. Und deswegen bin ich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und zwar, nachdem ich den Film Der Name der Rose angeschaut habe, wo ich gesagt habe, sag mal, so viel Dreck am Stecken. Irgendwann mal muss man dann sagen, okay, das war too much. So einem Club kann ich nicht mehr die Fahne nicht mehr folgen. Ja, nix Fahnentreue und so weiter. Und ja, manche, die dann ja, also wollte ich mich halt dazu äußern jetzt, weil wir eben gerade nach dem Tennisspielen hier diskutiert haben, dass er das halt schlimm findet, dass es manche gibt, die sich einfach über irgendwelche Regeln hinwegsetzen. Und ich war halt der Auffassung, dass ich sage, ja, manchmal muss man das. Manchmal muss man sich über Regeln hinwegsetzen. Und es ist nicht immer so einfach. Und daher jetzt gerade diese Ausführungen und die Beispiele to be discussed.